Guten Morgen zusammen. Jeder Mensch ist dafür bestimmt, nach dem eigentlichen, tieferen Sinn seines Lebens, seines Daseins zu suchen. Jeder stellt sich die Frage nach dem tieferen Sinn, und wenn du die Fragen nach dem Sinn beantworten kannst, dann findest du auch endlich deinen Frieden, dann weißt du, wofür du lebst. Alle fragen sich, wofür sie leben, woher sie kommen, wohin sie gehen, warum es den Tod gibt, was kommt nach dem Tod, nichts oder vielleicht doch Gericht oder ewiges Leben, gibt es einen Gott? Keiner bleibt von diesen Fragen unberührt. Alle suchen sie nach Antworten, nach dem tieferen Sinn des Lebens. Und bei der Suche nach dem Sinn haben viele Menschen Angst, dass es doch einen Gott gibt, vor dem man sich eines Tages verantworten muss. Und so gehen diese Leute erstmal mutig oder vielmehr naiv von der These aus, dass es keinen Gott gibt, dass mit dem Tod alles vorbei ist. Und sie suchen ihren Sinn des Lebens innerhalb ihres jetzigen, auf ein paar Jahre beschränkten Lebens. Da dieses Leben aber viele Sorgen, Ängste, Nöte und Krankheiten mit sich bringt, kann der Mensch auch mal schnell in Depressionen versinken. Wenn diese kurzen Jahre, die der Mensch lebt, aus so viel Leid bestehen, das kann es irgendwie nicht sein. Und so kommt der Mensch dann erstmal auf der Suche nach dem Sinn zu dem Zwischenergebnis, dass er für die schönen Momente in seinem Leben leben muss. Sie sind dann der Sinn des Lebens. Die Liebe, das Zusammensein mit der Familie, das gute Essen, der Urlaub in der Sonne. Und der Mensch strebt immer mehr nach all diesem irdischen Glück. Aber wehe, etwas durchkreuzt sein Glück. Jobverlust, Krankheit, Schmerzen, Sorgen, ein Todesfall in der Familie, was auch immer. Und der selbsternannte Sinn des Lebens zerrinnt auch schon wieder zwischen den Fingern. Und so manch einer leidet so sehr darunter, dass er keine weiteren Antworten findet und mit völliger Ungewissheit über den Sinn seines Lebens in den Tod geht. Er weiß nicht, wofür er lebt. Er weiß nicht, was nach seinem Tod kommt. Es ist einfach total unbefriedigend. Es ist sogar furchtbar, mit dieser Ungewissheit in den Tod zu gehen. Das Problem ist, ohne Gott, ohne Ewigkeitsperspektive, wenn der Mensch innerhalb seines beschränkten Lebens nach Antworten sucht, wird er nur beschränkte Antworten finden können. Und wenn sein Leben dann auch nicht ganz nach Plan verläuft und die schönen Momente des Lebens zu Ausnahmesituationen werden, dann kann es aber ganz schön schnell dunkel in einem Menschen werden. Und selbst Menschen, die scheinbar alles Glück und allen Reichtum dieser Welt für sich gepachtet haben, liegen nachts wach und finden keine Ruhe, weil sie noch nicht gefunden haben, wonach sie wirklich gesucht haben, wonach sie sich tief in ihrem Innern gesehnt haben. Da kann mir keiner irgendwas anderes erzählen. Antworten auf die alles entscheidenden Fragen. Ihre Gesundheit wird irgendwann ein Ende haben. Ihr Geld können sie auch nicht mit in den Tod nehmen. Auch von ihrer Familie müssen sie sich im Sterbebett verabschieden. Sie werden sie nie wiedersehen. Sie hoffen es vielleicht, wissen es aber nicht genau. Sie sagen sich zwar immer wieder, dass sie sich eines Tages, wo auch immer, irgendwie wiedersehen werden, aber das ändert nichts an der Wahrheit. Sie werden sie nicht wiedersehen. Spätestens in deinem Sterbebett findet alles, wofür du gelebt hast, dein selbsternannter Sinn des Lebens, ein Ende. Man sagt dem Sterbenden, ja, du lebst in unseren Erinnerungen weiter. Aber auch diese Erinnerungen verblassen irgendwann. Also jedes Mal, wenn der Mensch ohne Gott nur innerhalb seines eigenen Lebens Antworten sucht, wird er keine vollständige Befriedigung auf seine Fragen finden. Seine tiefsten Fragen nach dem Sinn des Lebens bleiben offen. Das ist ein furchtbares Gefühl. Deswegen haben sich kluge Philosophen ihr Leben lang Gedanken gemacht, nachgedacht und nachgedacht, geredet und geredet, seit Jahrtausenden auf der Suche nach Antworten auf all diese Fragen. Dabei haben sie Bücher über Bücher geschrieben. Nur, jetzt nochmal das Problem, wenn der Mensch bei seiner Suche nach Antworten ohne Gott sucht, wird er zwangsweise scheitern müssen. Er kann so viel schreiben, wie er will. Er wird keinen tieferen Sinn ohne Gott und ohne Ewigkeit finden. Der Mensch kann ohne Gott nicht zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Er kommt vielleicht zu interessanten, oberflächlichen Zwischenergebnissen wie ich genieße jedes Mal mein gutes Essen und ich möchte auch immer freundlich zu allen Menschen sein, dann wird das Leben etwas lebenswerter, ist auch alles nicht verkehrt, aber die tiefere Erkenntnis über den Sinn seines Lebens bleibt ihm verschlossen, weil, tut mir leid, das kann ich nicht oft genug sagen, er innerhalb seines beschränkten Lebens gesucht hat und dementsprechend nur auf beschränkte Antworten gestoßen ist. Ohne Gott, ohne Ewigkeit gibt es keinen tieferen Sinn. Es kommt mir so vor, als mache es einen guten Philosophen geradezu aus, dass er klug reden und reden kann und dann doch nicht die Antworten liefern kann, die alle unsere Fragen vollkommen befriedigen könnten. Und so taumelt der Mensch dann mit all seinen klugen Philosophen, ihren klugen Worten, die schlussendlich doch völlig leer bleiben, dem Tod entgegen und geht verloren. Gott hat diese Suche in jeden einzelnen Menschen hineingelegt. Denn Gott wollte, dass der Mensch ihn sucht. Es gehört schon eine hohe Kunst dazu, sich einzureden, dass es keinen Gott oder sonst noch etwas Höheres gibt. Tief im Inneren weiß der Mensch, dass es etwas Höheres geben muss. Du kannst dieses Wissen nie ganz auslöschen, so sehr du dich auch bemühst. Ein Teil von dir wird dich immer wieder daran erinnern. Und was ist, wenn es doch einen Gott gibt? Du hast dir diese Frage selbst schon oft genug gestellt. Diese Frage wirst du nicht los, bis du stirbst. Und weil jeder Mensch diese Frage nach Gott, diese Suche in sich trägt, hat Gott sich dem Menschen offenbart. In den ersten Tagen offenbarte er sich Stück für Stück, meistens durch die Propheten. Ihre zahlreichen Worte sind in den Büchern des Alten Testaments festgehalten. Er offenbarte sich aber auch durch sein direktes Eingreifen. Auch das ist alles festgehalten. Mit den Jahrhunderten ließ Gott den Menschen immer tiefere Einblicke in sein Wesen gewähren, seine Sehnsucht und seine Liebe zu den Menschen, aber auch seine Gerechtigkeit und seine Heiligkeit. Einen sehr großen Einblick in sein Wesen, wer er ist, wie er ist und wofür er uns geschaffen hat, finden wir von Anfang an im Alten Testament festgehalten. Mit jedem weiteren Jahrhundert, mit jeder weiteren Prophetie über Gott, seinen Willen für uns Menschen, mit jedem weiteren Buch der Bibel offenbarte er sich dem Menschen mehr und mehr. Schon früh lieferte sein Wort Antworten auf die Fragen nach dem Sinn des Lebens, wo der Mensch herkommt, wofür er lebt, was nach dem Tod kommen sollte. Und immer weitere Details kamen dazu. Er offenbarte sein Wesen mehr und mehr, gab dem Menschen ein Ziel vor Augen, das ewige Leben bei ihm und gab immer weitere Details, wie man ein Leben hier auf Erden führen kann, das von Sinn erfüllt ist. Bis schlussendlich Gott nicht mehr durch Propheten sich stückweise offenbarte, sondern selbst höchstpersönlich in diese Welt kam und sich und seinen Willen dem Menschen offenbarte. In seinem Sohn Jesus Christus. Christus ist das vollständige Abbild Gottes. Und weil Gott und sein Sohn eins sind. Also nochmal, im Alten Testament offenbarte Gott sich Stück für Stück und dann mit dem Kommen seines Sohnes hatten wir ihn vollständig vor Augen. Ab dann brauchte Gott keine Propheten mehr. Er kam ja selbst höchstpersönlich in Jesus Christus auf diese Welt. Durch Christus und in Christus finden wir nun Gott. Und alle Antworten auf unsere Fragen, wo wir herkommen, wozu wir leben, wie wir leben sollen und wohin die Reise geht, was nach dem Tod kommt, hält Christus für uns bereit. Willst du Antworten haben, musst du Gott, also Christus, kennenlernen. Und jetzt kommt's. Von diesem Christus bezeugt die Bibel, dass er Christus und die Bibel, Gottes Wort, eins sind. Willst du also den Sinn des Lebens finden, musst du Christus kennenlernen. Und wenn du ihn kennenlernen willst, musst du die Bibel kennenlernen. Also wenn der Mensch die Frage nach dem Sinn des Lebens nicht ohne Gott beantworten kann, kann er sie nicht ohne Christus beantworten. Und weil die Bibel bezeugt, dass Jesus Christus eins ist mit dem Wort Gottes, kann der Mensch seine Antworten nicht außerhalb des Wortes Gottes finden. Dort, und zwar nur dort in der Bibel, wird der Mensch die alles entscheidenden Antworten finden. Deine tiefsten Fragen nach dem Sinn des Lebens, auch nach guten Richtlinien eines sinnerfüllten Lebens, finden ihre Antworten im Wort Gottes. Die Suche deines Lebens endet, wenn du auf dieses Buch stößt. Dieses Buch, das mich jeden Tag begleitet, das mich Schritt für Schritt durch mein Leben lenkt. Bei jeder Entscheidung meines Lebens frage ich erstmal dieses Buch. Erst recht, wenn es um die großen Entscheidungen meines Lebens geht. Denn die Anweisungen dieses Buches sind gut und sie schenken Frieden und Freude. Dieses Buch, dass die Quelle meiner Freude ist, die Quelle meiner Hoffnung, meines Trostes, die Quelle meines Antriebs im Leben, die Quelle meines Denkens und Handelns. Dieses Buch hält mich auf dem richtigen Weg. Es nimmt mir meine Sorgen, es gibt mir Kraft für jeden neuen Tag. Es nimmt mir die Angst vor dem Morgen, es schenkt mir Frieden, wenn ich über meine Vergangenheit nachdenke. Es schenkt mir Frieden, wenn ich über das Jetzt und Hier nachdenke und den Sinn eines jeden einzelnen Tages. Und es schenkt mir Frieden, wenn ich in meine Zukunft schaue. Es nimmt mir meine Last, meine Sorgen, meine Schuld, meine Ängste, meine Angst vor dem Tod. Unterdessen schenkt es mir Ruhe, Hoffnung, Freude und Frieden. Alles, wonach sich der Mensch tief in seinem Inneren so sehr sehnt. Also wie könnte dieses Buch nicht alles für mich sein? Wie könnte ich jemals die Kraft dieses Buches in Frage stellen? Also voller Überzeugung kann ich sagen, dieses Buch ist der Sinn meines Lebens. Nichts anderes. Und meine Suche hat geendet, als ich Christus durch dieses Buch fand. Zurück zu den Philosophen. Einige ihrer Bücher und Erkenntnisse haben ja Jahrhunderte überdauert. Wir kennen noch Immanuel Kant und Friedrich Nietzsche, wenige sogar Jahrtausende, Aristoteles, Platon, Konfuzius, Sokrates. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Sokrates' größte Erkenntnis, meiner Meinung nach. Jedes ihrer Bücher sollte eigentlich so enden. 1000 Seiten rumgeschwafelt, um zu keiner Erkenntnis zu kommen. Aber dieses Buch hier, die Bibel, ist so groß und viel gewaltiger als alles Menschenwerk der Welt. Trotz größter Anfeindung gegen dieses Buch hat es Jahrtausende überdauert. Es wird auch in 10.000 Jahren noch da sein. Während Nietzsche, Kant und Co. in Vergessenheit geraten werden, wird dieses Buch nicht vergehen. Selbst wenn Himmel und Erde schon lange vergangen sein werden, wird es noch da sein. Bis in Ewigkeit werden diese Worte Bestand haben. Denn es ist das Buch der Bücher und es handelt von dem König aller Könige. Alle anderen Bücher werden in Vergessenheit geraten. Alle Könige dieser Welt werden in Vergessenheit geraten. Nicht dieses Buch und auch nicht der König dieses Buches. Er regiert in Ewigkeit. Er hat sich eins gemacht mit diesem Buch. Wer ihm folgt, folgt diesem Buch. Und wer ihn liebt, liebt dieses Buch. Und wer ihn hasst, hasst dieses Buch. Und weil die Welt ihn hasst, den König aller Könige, Jesus Christus, weil die Welt ihn nicht erkannt hat als den, der er ist, weil sie ihn abgelehnt und verworfen haben, hassen sie dieses Buch. Und wenden sich den Philosophen zu. So war es schon immer, so ist es und so wird es immer bleiben. Selbst in den Flammen der Hölle werden sie dieses Buch noch hassen und gegen den einzigen König rebellieren. Dort in den Flammen, wo das Zähneknirschen sein wird, werden sie den hassen, der ihnen ihr Leben lang nachgelaufen ist, der sie retten wollte vor den Flammen der Hölle. Er wollte ihnen Frieden und ewiges Leben schenken. Aber sie wollten nicht, sie haben ihn gehasst und ihren Frieden woanders gesucht. Weil es Frieden aber nur in Christus gibt, werden sie nie Frieden haben. Und selbst in ihrem Tod hassen sie Christus und sein Wort. In 10.000 Jahren werden sie ihn hassen. Nach 70.000 Jahren des Leidens in der Hölle werden sie ihn hassen. Und wenn dann 300 Millionen Jahre vorbei sind, der Anfang der Ewigkeit, sie werden ihn hassen. Sie werden sein Wort hassen. Daran wird sich nie etwas ändern. Der weltliche Mensch trägt keinen größeren Hass in sich als den Hass auf dieses eine Buch, das Wort Gottes, den König aller Könige. Und bitte tu nicht so, als gäbe es irgendeine neutrale Grauzone dazwischen. Entweder dieses Buch ist dir alles und du wirst es in Ewigkeit lieben oder du wirst in Ewigkeit mit den Zähnen knirschen und es hassen. Dazwischen wird es nichts geben. Der König aller Könige, Jesus Christus selbst, zieht einen Riss durch die Menschheit. Ich weiß nicht, ob das jeder hier schon erkennen kann, aber er hat schon längst damit begonnen. Das Wort schneidet mitten durch unsere Gesellschaft durch. Auf der einen Seite diejenigen, die sein Wort hassen und es mit aller Gewalt bekämpfen. Und auf der anderen Seite diejenigen, wenige, die sich an seinem Wort festhalten. Christus selbst fängt an, die Schafe von den Böcken zu trennen, die Spreu vom Weizen, die Kinder Gottes von den Kindern des Teufels. Und das tut er Kraft seines Wortes. Es ist das zweischneidige Schwert. Es durchtrennt alles. Jede Gesellschaft durch jede Schicht. Es zerschneidet Freundschaften und oftmals schneidet es auch mitten durch Familien durch. Das stärkste gesellschaftliche Band, die Familie. Es ist nichts für das Wort Gottes. Es geht wie durch Butter durch dieses Band, als wäre es nichts. Ein Zeichen des Endes der Zeit. Kinder, die sich gegen das Wort Gottes stellen, sich deswegen von ihren Eltern abwenden und umgekehrt. Und es wird noch schlimmer kommen. Jesus sagt, das Schwert wird in den letzten Tagen so stark schneiden und trennen und selbst innerhalb einer Familie werden all diejenigen, die am Wort Gottes festhalten, so sehr gehasst werden, dass, Matthäus 10, 21, 22, es wird aber ein Bruder den anderen zum Tode ausliefern und ein Vater sein Kind. Und Kinder werden sich gegen die Eltern erheben und werden sie töten helfen. Und ihr werdet von jedermann gehasst sein, um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Also frag dich bitte, ob du soweit bist, ob du dieses Buch so sehr liebst, dass du dazu bereit wärst, dich nicht nur von deinen Brüdern verspotten, sondern töten zu lassen, um des Wortes Gottes willen. Dieses Wort zerschneidet alles. Menschen hassen dieses Wort so sehr, dass sie anfangen, diejenigen zu hassen, die dieses Buch lieben. Und wenn du diesen Hass schon erlebt hast oder gerade erlebst, halte dir immer wieder vor Augen. Sie hassen eigentlich nicht dich, sie hassen Gottes Wort. Vergib ihnen all ihre bösen Worte, die sie dir an den Kopf werfen. Vergib ihnen ihre Verachtung, die sie dir entgegenbringen. Vergib ihnen, wenn sie dich geschlagen haben. Sie haben nicht dich gehasst. Sie haben auch nicht dich geschlagen. Sie haben dieses Buch gehasst und sie haben Christus persönlich geschlagen. Ihr Hass auf dieses Buch war so groß. Und weil du dieses Buch so sehr liebst, weil es der Inhalt deines Lebens geworden ist, weil Christus in dir ist, hassen sie dich. Und wenn sie von ihrer Einstellung nicht umkehren und Buße tun, werden schlussendlich sie es sein, die sterben in Ewigkeit. Und in 300 Millionen Jahren werden sie dieses Wort noch mehr hassen. Eine gemeinsame Ewigkeit mit Menschen, die dieses Buch hassen, ist völlig ausgeschlossen. Okay, wir machen heute weiter mit der Waffenrüstung. Ich lese uns dazu den Text aus Epheser 6 vor, Verse 10 bis 17. Epheser 6, Verse 10 bis 17. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und, nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Bis hierhin erstmal. Also heute soll es um das Schwert des Geistes gehen, welches das Wort Gottes ist. Der römische Gladius ist heute bekannt als das Schwert, das die Welt eroberte. Basierend auf einem spanischen Design bot der Gladius viele Möglichkeiten im Nahkampf und wurde in den Händen eines geübten römischen Soldaten zu einer furchteinflößenden Waffe. Mit seinen zwei Schneiden vernichtete ein solches geschärftes Schwert ungepanzerte Feinde und mit seiner keilförmigen Spitze durchdrang es sogar schwere Metallrüstungen. Paulus benutzt dieses Bild ganz bewusst. In Hebräer 4,12 lesen wir, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und es dringt durch, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Ich möchte jetzt erstmal noch allgemein ein paar Worte über das Schwert sagen und dann möchte ich darüber reden, wie wir es im Kampf anwenden können. Aber zuerst noch mal etwas Allgemeines über das zweischneidige Schwert, welches das Wort Gottes ist. Während Christus das Schwert durch unsere ganze Gesellschaft schwingt, wird es auch an dir vorbeikommen. Keiner bleibt vor dem Schwert verschont. Wenn das Schwert zu dir kommt, wirst du dich entscheiden müssen, ob du dich ergibst vor dem Schwert und niederkniest oder ob du dem Schwert ausweichst, davonläufst oder es sogar bekämpfst. Das Schwert ist unglaublich furchteinflößend. Er scheidet Seele und Geist, Mark und Bein und richtet unsere Gedanken und Gesinnungen. Das Schwert des Geistes überführt von Sünde, führt uns vor Augen, wie falsch wir sind. Es weist uns zurecht und will uns von unseren falschen, sinnlosen Wegen wieder zurück auf den richtigen Weg bringen. Und das tut wahnsinnig weh, wenn einen das Schwert überführt von Sünde. Es tut einem einfach furchtbar weh, wenn einen das Schwert mitten ins Herz sticht. Wenn man merkt, dass man schuldig geworden ist vor dem großen, heiligen Gott. Unser Stolz kann das einfach nicht ertragen. Sich einzugestehen, dass man gesündigt hat, dass man so oft den Sinn seines Lebens verfehlt hat. Es fällt uns so schwer, unsere Knie zu beugen und zu demütigen, um Vergebung zu beten, dann wieder auf die Wege des Herrn zu gehen. Und je älter man wird, desto schwieriger wird es, sich einzugestehen, dass man so viel Zeit seines Lebens in eine sinnlose, falsche Richtung gelaufen ist. Dass man so viel Zeit sinnlos vergeudet hat. Es ist eine furchtbare, bittere Erkenntnis. Und je älter man wird, desto weniger einsichtig wird man dann auch. Desto verrosteter sind dann auch die Knie. Sie lassen sich kaum noch beugen vor dem Schwert. Aber ich sag dir, alle, die wir Kinder Gottes sind, haben wir Tränen geweint, als wir verstanden haben, wie schuldig wir doch vor dem Herrn geworden sind. Dass wir den Sinn unseres Lebens fern von ihm woanders gesucht haben. Und wir haben uns so dafür geschämt. Und dann haben wir alle vor diesem Schwert völlig kapituliert und unsere Knie gebeugt. Und dann hat das Schwert unser Herz durchbohrt und uns getötet. Es hat unser steinernes, totes Herz herausgeschnitten. Das hört sich vielleicht dramatisch an, ist aber auch so. Es ist dramatisch. Unser alter Mensch ist mit Christus gestorben. Das Schwert hat unser Herz herausgeschnitten und dann sind wir gestorben. Aber dann, Hesekiel 36, 26, Gott verspricht hier, und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Wenn du durch das Schwert stirbst, lässt Christus dich nicht tot liegen. Er schenkt dir ein neues Herz, ein viel besseres. Diesmal ist es ein fleischernes Herz, ein Herz, das ewig leben wird. Stirbst du durch das Schwert, wirst du von Neuem geboren. Und jetzt bekommst du selbst ein Schwert in die Hand. Du wirst zum Schwertträger auf dem Schlachtfeld gegen die Mächte der Finsternis. Benutz das Schwert und achte darauf, dass es immer scharf bleibt. Wie man das tut, dazu kommen wir gleich, aber erstmal durch unseren Tod, durch das Schwert, haben wir uns auf die Seite dessen gestellt, dem dieses Schwert gehört, Jesus Christus. Und wir wurden ebenso mit einem Schwert ausgerüstet. Auf der einen Seite stehen wir also mit den Kindern Gottes, weil sie sich vom Wort Gottes haben überführen und zurechtweisen lassen. Und auf der anderen Seite steht der Teufel mit seinen Mächten der Finsternis. Das ist auch kein Fantasybuch. Jedes Fantasybuch ist vielmehr ein Abklatsch von dem, was in der realen Welt wirklich vor sich geht. Der Teufel, seine Dämonen und all seine Kinder aus der Welt. Es gibt keine neutrale Zone zwischen uns und den Kindern des Teufels. Es gibt nur diese beiden Parteien oder, ich weiß nicht, Heere auf dem Schlachtfeld. Und der Krieg ist größer denn je. Der Teufel hat größtes Interesse daran, unserem Schwert, dem Wort Gottes, die Schärfe zu nehmen. Denn was soll ein Soldat aus unseren Reihen schon mit einem stumpfen Schwert anfangen? Wenn unser Schwert abstumpft, dann braucht die Armee des Teufels nicht zu fürchten. Womit wollen wir sie dann schlagen? Der Feind lacht doch über uns, wenn wir mit einem stumpfen Schwert vor ihm stehen. Welcher Soldat zieht schon mit einem stumpfen Schwert in den Krieg? Da muss man schon ziemlich naiv sein, um zu denken, man könnte mit einem stumpfen Schwertchen was anrichten. Also, das Schwert ist das Wort Gottes. Und der Teufel versucht alles, um unserem Schwert die Schärfe zu nehmen. Und das tut er, indem er das Wort Gottes, die Bibel nennt das Wort Gottes auch die heilsame Lehre, indem er das Wort Gottes, die heilsame Lehre, bekämpft. Ja, das Wort Gottes ist scharf und überführt von Sünde, aber dann schenkt es ewiges Heil. Und der Teufel bekämpft dieses Wort und das Heil, das es mit sich bringt. Er will ja nicht, dass wir von Neuem geboren werden und für Christus kämpfen. Und der Teufel macht das sehr, sehr geschickt. Er wird diesen Kampf gegen das Wort Gottes verlieren, das wissen wir. Denn so lesen wir es in der Bibel. Und Gottes Wort wird in Ewigkeit bleiben, aber zur Zeit 2020, keiner, der hier sitzt, kann leugnen, dass wir in einer Zeit leben, von der Paulus schon vor 2000 Jahren gesagt hatte, 2. Timotheus 4, 3, es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihrem eigenen Begehren werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken. Erzähl mir nicht, dass du davon noch nichts mitbekommen hast. Im Kollektiv haben sich Menschen vom Teufel verführen lassen und sich gegen das Wort Gottes gewandt. Sie können das Wort Gottes nicht mehr ertragen. Nicht nur die Welt da draußen, außerhalb der Gemeinde hat sich dazu verführen lassen, das Wort Gottes auszulachen und es sogar zu hassen. Nein, selbst tief in die Gemeinden ist der Teufel schon eingedrungen. Ich spreche nicht von unserer Gemeinde, wobei wir immer absolut auf der Hut davor sein müssen, indem wir keinen einzigen Zentimeter vom Wort Gottes abweichen. Aber viele Gemeinden draußen haben dem Teufel Tür und Tor geöffnet. Ich spreche auch nicht von allen Gemeinden, aber von einigen. Sie laden sich keine Lehrer mehr ein, die Gottes Wort, sein Schwert scharf durch die Menge schwingen lassen. Nein, sie haben sich selbst Lehrer aufgeladen, die alles so sanft verpacken, so weich gekocht, so verwässert dahinlallen. Wenn sie ihr Schwert schwingen, dafür fürchtet sich niemand mehr. Da fühlt sich sogar pudelwohl, wenn sie ihr Schwert schwingen. Und da gehst du hin, wenn dir mal ein bisschen langweilig ist und wenn du unterhalten werden möchtest. Was sie da schwingen, kannst du schon gar nicht mehr Schwert nennen. Sie haben die Bibel bis zur Unkenntlichkeit beschnitten. Sie predigen, als würde nie eine ewige Verdammnis auf den verlorenen Sünder warten. Sie glauben ja schon selbst gar nicht mehr daran, dass es viele sind, die verloren gehen. Die Lehrer von heute. Sie haben keine Angst vor dem Wort Gottes. Sie haben eher Angst davor, jemanden mit dem scharfen Schwert zu pieksen. Dort wird niemand mehr der Sünde überführt. Dort werden Menschen nicht mehr durch das Schwert auf die Knie gezwungen. Sterben tut durch das Schwert erst recht keiner mehr. Es ist ja auch kein Schwert mehr. Höchstens ein Plastikschwertchen oder sowas. Und jetzt überleg mal bitte, wie hat der Teufel das geschafft? Wir sagen ja immer, es gibt so viele Verführer in der Welt. So viele Verführer, die ein falsches Evangelium predigen. Die sind schuld daran, dass so viele Menschen verführt werden. Ja, sie haben natürlich auch Schuld an der Verführung, klar. Aber die Bibel sagt, es wird eine Zeit kommen, dass sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihrem eigenen Begehren werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken. Die Menschheit verlangt im Kollektiv nach diesen falschen Lehrern, nach diesen weichgekochten Lehrern, nach diesen Irrlehrern mit dem stumpfen Plastikschwertchen. Sie wollen die Wahrheit nicht mehr hören. Sie haben ihre Ohren abgewandt von der Wahrheit. Sie haben das Wort Gottes abgelehnt. Sie wollten diese falschen Lehrer. Sie wollten verführt werden. Sie wollten nicht ihrer Sünden überführt werden. Sie hatten solche Angst vor der Schärfe des Schwertes und sie liebten ihre Sünden so sehr, dass sie das Schwert mit aller Macht bekämpft haben. Sie haben es abgestumpft. Und heute, 2020, weil sie nicht mehr hören wollen, was Sünde ist und weil sie dementsprechend nicht mehr predigen, was Sünde ist, hat sich die Menschheit mehr denn je in Sünde verstrickt. Unsere Gesellschaft taumelt sturzbetrunken ihrem Abgrund entgegen. Sie lachen und feiern. Einen Meter vor dem Abgrund. Ihre selbst aufgeladenen Lehrer verkündigen, dass schon alles gut wird. Doch an den Strick der Sünde gefesselt, den Strick, den der Teufel selbst in seinen Händen hält, werden sie in den ewigen Abgrund gezogen. Und wenn ihnen keiner das scharfe Schwert bringt und ihnen klar macht, dass nur das scharfe Schwert den Strick der Sünde durchschneiden kann, dass sie vor dem Abgrund entkommen können, wenn ihnen keiner dieses scharfe Schwert bringt, das den Strick der Sünde durchtrennt, das klar definiert, was Sünde ist und was den Sünder erwartet, werden sie im Kollektiv in die Hölle gehen. Also, wie behält das Schwert, das Wort Gottes, seine Schärfe? Ich möchte noch ein paar Minuten über drei Punkte reden. Die erste Überschrift wird sein, das furchteinflößende scharfe Schwert. Die zweite Überschrift wird sein, wie hat Jesus das scharfe Schwert benutzt? Und drittens, und damit werde ich die Predigt dann beenden, die Schönheit des scharfen Schwertes. Also erstens das furchteinflößende scharfe Schwert. Zweitens, wie hat Jesus das scharfe Schwert benutzt? Und drittens, die Schönheit des scharfen Schwertes. Vorweg, die Grundvoraussetzung für ein scharfes Schwert ist natürlich, dass du daran glaubst, was die Schrift über sich selbst sagt. 2. Timotheus 3, Vers 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützt dich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung und zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Nicht nur das Neue Testament, nicht nur die lieben und netten Stellen über den lieben Herrn Gott. Nein, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung und zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Ich sag's nochmal, alle Schrift. Das ganze Alte Testament, der Schöpfungsbericht, die Sintflut, alle Gesetze aus 3. Mose, die Zählungen aus 4. Mose, die Prophezeiungen der Propheten, die mahnenden Worte Jesu vor der Hölle, die furchtbaren Worte Johannes in der Apokalypse, es ist alles von Gott eingegeben. Es ist alles nützlich. Sag bitte nicht, das Alte Testament wäre nicht so wichtig. Also Gott wollte unbedingt, dass du die Bücher des Alten Testaments kennst. Wie kannst du das Gegenteil behaupten? Sag bitte nicht, es wäre nicht so wichtig zu wissen, dass Jesus bald wiederkommt. Sag nicht, es wäre nicht so wichtig zu glauben, dass Gott die Welt erschaffen hat. Sag nicht, es wäre nicht so wichtig zu lehren, dass der Weg in die Verdammnis breit ist. Also die Bibel sagt das sehr oft. Scheint Gott also sehr wichtig gewesen zu sein, dass wir das wissen. Deine Ausreden, warum welches Buch oder welche Geschichte oder welche Aussage in der Bibel nicht so wichtig sein könnten, mögen sich sonst noch so schön und klug anhören. Ja, also heute glaubt eh keiner mehr daran, dass Gott die Welt erschaffen hat. Und wie der Lauf der Weltzeit mit der Apokalypse endet und wie das Zeitalter der Erde eines Tages brennend zu Ende gehen wird und wie eng die Pforte ins Himmelreich ist, ist doch völlig übertrieben, sagen viele. Das macht einem auch viel zu viel Angst. Also weißt du, es ist nur selbstverständlich, dass das scharfe Schwert furchteinflößend ist für den Teufel und all seine Lügen. Der Teufel und alle Menschen, die seinen Lügen glauben, die gegen dich kämpfen. Natürlich fürchten sie das scharfe Schwert, natürlich fürchten sie die Wahrheit. Das schwingende Schwert ist furchteinflößender als alles andere, das sie jemals zu Gesicht bekommen haben. Weil wenn das Wort Gottes wahr ist, dann erwartet sie alle, den Teufel, seine Dämonen, alle Menschen, die sich Kinder des Teufels nennen dürfen, die nicht an Christus glauben, und das sind viele, die ewige Verdammnis. Deswegen wollen sie der Bibel auf Biegen und Brechen die Glaubwürdigkeit nehmen, suchen irgendwelche Widersprüche, machen Witze über die Bibel, weil es ihnen solche Angst macht. Und nur ein stumpfes Schwert flößt ihnen keine Furcht ein. Wo die Wahrheit so weit abgestumpft wurde, dass es schon gar nicht mehr Wahrheit ist. Wie oft wird, und ich weiß nicht, wie vielen Gemeinden, die Bibel bis zur Unkenntlichkeit beschnitten und nur noch gepredigt, was sich gut und freundlich und lieb anhört. Die Nachricht vom lieben Gott. Und was sich nicht lieb anhört, kann nicht vom lieben Gott sein. Und wenn das der Ausgangspunkt ihrer weichgespülten Theologie ist, dann hat das Schwert keine Schärfe mehr. Dann hat der Teufel nichts zu befürchten. Der Teufel freut sich doch darüber, wenn du dem Schwert die Schärfe nimmst, indem du das Wort Gottes beschneidest. Denn dann wird der Mensch nie erfahren, wie sehr Gott Sünde hasst und dass jeder Sünder den ewigen Tod verdient hat. Da wirst du guten Gewissens weiter sündigen und verloren gehen. Mit anderen Worten, der Glaube an den lieben Gott wird dich geradewegs in die Hölle schicken. In anderen Gemeinden kreist sich alles nur noch um ausgewählte Themen. Zuerst predigen sie ein paar Wochen über den lieben Gott, dann über den gnädigen Gott, dann über Geistesgaben und noch mehr Geistesgaben. Und dann fangen sie wieder beim lieben Gott an. Dort werden nur bestimmte Themen aus der Bibel herausgepickt. Wieder nur die, die sie schön anhören. Und so machst du das scharfe Schwert zu einem lächerlichen Plastikschwertchen, das weder den Teufel oder sonst noch wen beeindruckt. Es verändert gar nichts. Es bringt dich nur in falsche Sicherheit. Du denkst, du hättest ein Schwert in der Hand, weil du, keine Ahnung, ich weiß nicht, irgendwelche besonderen Geistesgaben hast. Aber dein Schwert ist aus Plastik, ohne jegliche Schärfe. Wenn du so ein Schwert in der Hand hast, werden der Teufel und die Mächte der Finsternis nicht vor dir fliehen. Okay, es geht nicht nur darum, dass du das scharfe Schwert im Kampf gegen die Mächte der Finsternis in der Offensive einsetzt, indem du auf deinen Gegner zurennst und das Wort Gottes verkündigst. Das sollst du auch tun, aber der Teufel wird schon von ganz alleine zu dir kommen und dich, der du Christus gehörst, attackieren wollen. Er wird dein Glauben an Gottes Wort in Frage stellen und deine Kampftauglichkeit ruinieren wollen, indem er dich versucht und versucht, damit du stolperst und stürzt und nicht mehr aufstehen kannst. Immer wieder wird er dich attackieren. Ja, deine Schutzausrüstung, unter anderem dein Brustpanzer der Gerechtigkeit, wenn du an Christus glaubst, wird dir das Leben retten. Du wirst nicht sterben. Aber er wird immer weiter auf dich draufhämmern und du musst dich mit deinem Schwert wehren, damit er von dir ablässt. Und damit möchte ich zum zweiten Punkt kommen. Wie schaffst du es, den Teufel in die Flucht zu schlagen? Das wollen wir uns mal bei Jesus abschauen. Erstmal allgemein, ein Schwert ist nicht für den Fernkampf geeignet, sondern nur für den Nahkampf. Wir können unsere Feinde nicht aus der Ferne mit dem Speer abwerfen. Diese Möglichkeit gibt Gott uns christlichen Soldaten einfach nicht. Könnten wir unsere Schlachten aus weiter Entfernung kämpfen, würden wir nie eine wirkliche Prüfung erleben. Die wahre Prüfung erfährst du erst mitten auf dem Schlachtfeld, mitten im Getümmel, im Kampf gegen den Teufel und seine Anhänger. Die Bibel sagt, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen, Apostelgeschichte 14, 22. Und wenn wir uns überlegen, dass es für uns ohne Prüfungen kein Wachstum gibt und ohne Wachstum keinen Eingang in das Reich Gottes, verstehen wir, dass Prüfungen absolut unentbehrlich sind für unseren christlichen Weg, auch wenn sie unangenehm und schwer sein mögen. Paulus listet übrigens nur eine Waffe auf, weil wir nur eine brauchen. Es gibt keinen Gegner, den das Schwert des Geistes, das Wort Gottes, nicht besiegen könnte. Und so treten wir in die Schlacht mit nur einem Schwert bewaffnet und bekämpfen unsere Gegner im Nahkampf. schauen wir uns dazu noch Christus an und wie er es gemacht hat. Wir alle kennen die Geschichte, als Jesus 40 Tage in der Wüste gefastet hatte und zum Schluss sehr hungrig war und dann vom Teufel versucht wurde. Ich lese die Stelle kurz vor aus Matthäus 4, Verse 3 und 4. Und der Versucher, der Teufel, trat zu ihm und sprach: Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er, Jesus, aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Also, der Teufel will Jesus versuchen, indem er ihn genau auf das anspricht, wonach Jesus sich gerade wohl so sehr sehnt, aber nicht hat. Nach 40 Tagen Fasten. Also ich persönlich, ich würde ja in Selbstmitleid versinken. Oh ja, stimmt, wäre echt schön, wenn ich jetzt diese Steine zu Brot machen könnte. Und dann würde ich mit diesem Gedanken spielen und spielen und verrückt werden wahrscheinlich. Und dann würde ich leiden und leiden, weil ich nicht habe, wonach ich mich so sehr sehne. Und genauso macht der Teufel das. Er hält dir das vor die Nase, worauf du gerade so Hunger hast. Was macht Jesus in dieser Situation? Er spielt keine einzige Sekunde mit dem Gedanken, diese Steine zu Brot zu machen. Keine einzige Sekunde. Stattdessen antwortet er sofort mit dem Wort Gottes, mit dem Schwert. Es steht geschrieben: Der Mensch lebt nicht von Brot allein. Jesus zitiert sofort das Wort Gottes. Er zitiert 5. Mose 8, Vers 3. Also ich frage mich bitte, wie kann man die Bibel, das Wort Gottes, so gut kennen? Bei Jesus ist das ganz einfach. Er ist ja das Wort Gottes selbst. Er ist ja Gott, deswegen kennt er sein Wort auswendig. Er ist ja eins mit seinem Wort. Sein Schwert ist schärfer, wie es nicht mehr schärfer geht. Aber seien wir mal ganz ehrlich, was uns betrifft, also hätte diese Stelle nicht in Matthäus 4 gestanden und hätte Jesus sie nicht benutzt, ich denke, die meisten von uns hätten diese Stelle nicht gekannt. 5. Mose 8, Vers 3. Oder kannst du mir vielleicht sagen, was in 5. Mose 8, Vers 4 steht? Ich weiß noch nicht mal mehr, wie viele Verse das 8. Kapitel aus 5. Mose hat. Keine Ahnung, aber Jesus schlägt den Teufel mit genau diesen Versen. Wie wichtig ist es also für uns, ebenso das Wort Gottes zu kennen? Du musst ja auch nicht die ganze Bibel kennen, aber fang vielleicht mal an, 10 Verse pro Woche auswendig zu lernen. Oder 7. Oder von mir aus auch nur einen Vers pro Woche. Dann könntest du nach einem Jahr schon 52 Verse auswendig. Damit könntest du den Teufel schon so oft in die Flucht schlagen. Also, lies die Bibel, lern sein Wort kennen. Es ist super scharf und es wird den Teufel in die Flucht schlagen, wenn du sie anwendest. Und merk dir, wirst du vom Teufel versucht, dann spiel keine einzige Sekunde mit dem Gedanken, auf ihn einzugehen. Fängt dein Kino im Kopf erstmal an, dann hat der Teufel die erste Runde schon gewonnen und du wirst schwächer und schwächer. Den Jungs in Köln habe ich immer gesagt, kein Kopfkino, kein Kopfkino. Die Jungs wussten ganz genau, was ich meine. Kein Kopfkino. Und auch hier die Jungs und alle anderen auch. Wenn ihr wieder mal unter Kopfkino leidet, ihr müsst gewisse Bibelstellen immer im Kopf haben. Ich will das jetzt nicht weiter ausführen, aber Tikkurs 1, Lektionen 3 und 7. Bitte merkt euch das. Tikkurs 1, Lektionen 3 und 7, wie man Kraft des Wortes Gottes Versuchungen überwindet, wenn Christus unser Herr ist. Tick 1, Lektionen 3 und 7. Die kann man nicht oft genug durchgehen. Zurück zu Jesus. Jetzt mal super aufgepasst, bitte. Der Teufel ist unglaublich geschickt. Er ist so ein unglaublich mieser Betrüger. Das ist schon richtig unheimlich. Denn der Teufel wird versuchen, dich mit deinen eigenen Waffen zu schlagen. Also aufgepasst. Der Teufel kommt erneut zu Jesus, Matthäus 4, 5 und 6. Ich lese es mal vor. Darauf nimmt ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellt ihn, also Jesus, auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so stürze dich hinab, denn es steht geschrieben, und jetzt zitiert der Teufel die Bibel selbst, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa an einen Stein stößt. Der Teufel selbst nutzt also das Wort Gottes, um Jesus zu verführen. Der Teufel zitiert hier Psalm 91, Verse 11 und 12. Der Teufel kennt die Bibel, Gottes Wort, anscheinend auch in- und auswendig. Und er weiß, Jesus hört auf das Wort Gottes. Er ist so listig, dass er versucht, Jesus mit seinen eigenen Waffen zu schlagen. Und der Teufel weiß auch, dass du auf Gottes Wort hörst. Also ich sage ganz ehrlich, da wird mir schlecht. Du denkst, du tust das Richtige, weil du auf Gottes Wort hörst, aber es ist doch falsch. Warum? Jesus antwortet in Vers 7. Da sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Jesus antwortet also mit 5. Mose 6,16. Was lernen wir daraus? Bibelstellen, die aus dem Sachzusammenhang gerissen werden, können einfach in die Irre führen. Schaff dir also einen Überblick über das ganze Wort Gottes und krieg ein Verständnis von Gottes vollständigem Ratschluss, von seinem Wesen und seinem Willen, damit du Verse und Bibelstellen richtig einordnen kannst. Verse, die aus dem Kontext gerissen werden, haben Menschen schon so oft in die Irre geführt. Ihr seid das Licht der Welt, Matthäus 5,14, sagte vor 1,5 Jahren der Pfarrer in der katholischen Kirche zu meinen Abiturienten. Ihr seid das Licht der Welt. Das war beim Schulabschlussgottesdienst oder Abi-Gottesdienst, ich weiß nicht genau, wie das heißt. Nachdem sie ihr Zeugnis in der Hand hatten. Er hatte so 15 Minuten darüber gepredigt, dass meine Schüler jetzt, wo sie das Abitur haben, das Licht der Welt seien. Ich kann kaum in Worte fassen, wie schwachsinnig das ist. Ob wir das Licht der Welt sind, hat doch überhaupt nichts mit unserem Abitur oder Nicht-Abitur zu tun. Das Problem ist jetzt aber, dass meine über 100 Abiturienten denken, Jesus würde über sie sagen, sie seien das Licht der Welt. Das ist völliger Unsinn. Womöglich denken sie jetzt, dass Jesus sie ganz toll findet, wie sie sind und deswegen auch auf jeden Fall eines Tages errettet werden und in den Himmel kommen. Aber sie können ja nicht wissen, dass das absoluter Unsinn ist. Sie kennen ja Gottes Wort nicht. Sie haben kein scharfes Schwert. Sie können überhaupt nicht einordnen, dass die Aussage des Pfarrers damals absoluter, irreführender Unsinn war. Ich befürchte aber, sie sind alle darauf reingefallen. Die Wahrheit ist, sie sind kein Licht. Sie sind tot in Sünden, Epheser 2,1. Da leuchtet überhaupt nichts. Und sie gehen in die äußerste Finsternis, Matthäus 25,30 und noch einige Stellen mehr. Nicht dein Abitur macht dich zum Licht dieser Welt, sondern Christus, der dich aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht, 1. Petrus 1,9. Wenn du daran glaubst, dass er für deine Sünden gestorben ist. Also wie wichtig ist es, bitteschön, das ganze Wort Gottes zu kennen. Reißt du es in Stücke und haust damit um dich, hat der Teufel leichtes Spiel. Beschneidest du es, hat der Teufel leichtes Spiel. Also, geh nach Hause, lies das Wort Gottes, tu es jeden Tag. Und wenn du Fragen hast, dann frag deine Ältesten oder andere erfahrene Geschwister. Und dann geh wieder nach Hause und lies weiter. Das Wort Gottes wird dir helfen im Kampf gegen den Teufel. Und so wie der Teufel schlussendlich nach 3 Versuchungen dann von Jesus abließ, wird der Teufel auch wieder von dir ablassen. Für eine kurze Zeit. Aber er wird wiederkommen mit größeren Geschützen. Aber in dieser Zeit nutzt du dein Bibelstudium, um dein Schwert zu einem schwereren Gefecht zu schärfen. Okay, also wir haben jetzt über das furchteinflößende Schwert nachgedacht und wie es seine Schärfe behält und wie Jesus es angewandt hat. Ich möchte noch ganz kurz zu meinem letzten Punkt kommen, die Schönheit des scharfen Schwertes. Bitte vergiss nicht, dass du den Menschen auch die Schönheit des scharfen Schwertes zeigst. Führe ihnen das Schwert vor Augen und zeig ihnen all die wundervollen Details. Das scharfe Schwert, das so furchteinflößend ist, es schenkt auch liebevolle, ermutigende, hoffnungsvolle, tröstende, heilende Worte. Mach dir das Wort Gottes zu eigen, um andere Menschen wieder aufzubauen und zu ermutigen. Dafür musst du das Wort Gottes kennen und studieren. Gib Kraft des Wortes Gottes, Zeugnis davon, dass Gottes Wort mächtig ist, dass es in jeder sonst noch so verfahrenen Situation, die es nun mal im Leben gibt, Hoffnung schenkt. Das Wort Gottes gibt Freude und es schenkt Frieden. Jedem Menschen, in welcher schwierigen Lage er sich auch immer befinden mag. Das Schwert des Geistes, also das Wort Gottes, ist mächtig genug, um jedem Menschen Frieden und Ruhe zu schenken. Ich sage euch, wenn Menschen diese Seite des Schwertes sehen und kennenlernen, sie werden anfangen, sich nach diesem Schwert zu sehnen. Und der Teufel wird das hassen. Das wird dem Teufel richtig wehtun. Wenn Menschen erfahren, dass Gottes Wort zerstörte Seelen wieder aufrichtet und damit mehr kann als die besten Psychologen und Therapien dieser Welt, die der Teufel oftmals selbst ins Leben gerufen hat, das wird dem Teufel überhaupt nicht gefallen. Die Schärfe des Schwertes, die dich löst von deinen Nöten, Ängsten und Sorgen. Stattdessen gibt es dir Frieden und einen Sinn in deinem Leben und weit über dieses Leben hinaus. Freude, die unbegreiflich groß ist, weil sie ewig andauern wird. Das ist die Schönheit des Schwertes. Auch hier ist viel Weisheit im Umgang mit dem Schwert gefragt. Nimm dir Zeit für diese Menschen, die noch kein Schwert haben. Zeig ihnen alle Details des Schwertes. Von Weitem werden sie vielleicht denken, es ist nur ein ganz normales Schwert, aber geh hin und zeig es ihnen in allen Details. Erzähl ihnen vom Wort Gottes und wie wunderbar sich Gott im Laufe der Geschichte erwiesen hat. Wie viele Menschen er gesegnet, bewahrt und geheilt hat. Und zeig ihnen seine Liebe zu den Menschen. Erzähl ihnen von Christus, Gottes Sohn, und dass er die vollkommene Liebe des Vaters zu uns Menschen ist. Es gibt keine schönere und keine größere Liebe. Und dann erzähl ihnen davon, was Gott für uns vorbereitet hat. Eine Ewigkeit bei ihm. Freude, die ewig währt. Es gibt kein schöneres Ziel und kein sinnhafteres Leben, als auf dieses Ziel hinzuleben. Bei ihm wirst du auch all die Menschen wiedersehen, die an ihn geglaubt haben. Und ich bete für dich, dass das deine Familie ist. Deswegen, erzähl den Menschen davon, dass Jesus Christus in diese Welt gekommen ist, um für unsere Schuld zu sterben, damit wir ewiges Leben haben. Die Liebe Gottes zu uns Menschen. Niemals hat es größere Liebe gegeben. Niemals hat dich jemand mehr geliebt. Zeig ihnen die Schönheit des Schwertes. Amen.